ARD Sounds.
Ich habe halt schon immer durchgezogen, härter als die Männer wahrscheinlich. Und ich glaube, daher kam auch diese krasse Akzeptanz. Viele, die den Sport selber nicht machen, denken sich, okay, MMA, Käfig, Blut, wilde Prügelei. Aber ich hatte eigentlich noch nie so Angst davor. Ich bin einfach die geborene Kämpferin. Mir ist es scheißegal, ob ich jetzt vor dem Trainer gut aussehe oder nicht oder halt das richtig gemacht habe, sondern am wichtigsten ist es mir, dass ich das durchziehe und ich mache lieber noch eine Runde mehr, anstatt eine Runde weniger.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und in dieser Folge hören wir von Mixed Martial Arts Star Alina Dalaslan, wie sie sich an die Spitze des männerdominierten MMA-Sports kämpft. Warum Jonglage-Skills für MMA-Kämpferinnen sehr hilfreich sein können und warum sie selbst ihre größte Kritikerin ist. Über all das haben wir in dem Studio gesprochen, wo sie normalerweise trainiert und wo auch ich gekämpft habe. Allerdings mit der Technik. Deswegen könnte es sein, dass die Qualität in dieser Folge ein bisschen anders ist, als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Sorry dafür. Jetzt trotzdem ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Leute, ich muss direkt mal hier beichten, wie viel Chaos gerade passiert ist. Ich bin mit dem Zug von Köln nach Stuttgart gefahren, von da aus dann nach Balingen. Das hat heute erstaunlich gut funktioniert. Danach also allerdings
abwechseln mal.
Genau, gab's so Chaos. Ich bin hier angekommen in deinem Gym, Alina. Dann ging das Mikrofon nicht. Dann ging die Kamera nicht. Dann ist uns, also mir, Wasser ausgelaufen, was wiederum in den Laptop reingelaufen ist. Aber jetzt steht alles und Leute, wir haben das schönste Setting, was wir seit langem hatten. Also nichts gegen alle anderen Settings bei Sportschau F. Aber wir sind wirklich in deinem Gym vor dem Ring, in dem du sonst trainierst, oder wie?
Ja, also wir haben hier zwei große Flächen und einen Ring plus diese Athletikfläche. Und je nach Training, was gerade so ansteht, sind wir eben ja auf den verschiedenen Flächen.
Wie oft trainierst du insgesamt im Gym? Wie oft sitzt du hier?
Boah, also ich trainiere eigentlich zweimal täglich mindestens. Und ich habe so einen Rest-Day. Also ja, komme ich so auf meine, ich würde mal sagen, 12, 13, 14 Einheiten. Je nachdem, in welcher Phase ich gerade stecke. In der Wettkampfvorbereitung natürlich intensiver. Da kommt meistens auch irgendwie noch eine dritte Einheit dazu. Aber ja, so 12 Einheiten sind schon mindestens.
Das ist krass.
Ja, das ist krass.
Was hier im Gym magst du am wenigsten leiden? Welches Ding hat dich hier schon am meisten gefoltert, wo du dir dachtest, oh Gott, hier quäle ich mich immer so richtig?
Hinter dir dieses Airbike. Das Airbike wird von uns auch Kotzbike genannt. Mhm. Also ich habe Gott sei Dank noch nie gekotzt, aber das ist ein sehr anstrengendes Cardio-Gerät. Du trittst quasi, also wie beim Fahrradfahren, aber natürlich auch noch mit Gegenwehr. Und du musst auf eine bestimmte Wattzahl kommen und das dann auch für eine gewisse Weise halten. Also wie so Airbike-Sprints kannst du damit machen. Aber es ist halt nicht Sprinten wie einfach normaler Sprint, sondern es ist 100-mal anstrengender. Und ja, geht echt sehr auf die Pumpe, auf die Luft. Aber man bereitet sich gut vor.
Und was ist dein Lieblingsgerät?
Mein Lieblingsgerät ist der Sandsack.
Der ist auch hinter mir, schwarzer Sandsack.
Ja, also ich bin nicht immer hier. Wir haben es gerade schon davon gehabt, manchmal mache ich Krafttraining noch in einem anderen Gym. Oder ich gehe halt irgendwie laufen, mache Sprints, da bin ich dann gerne draußen. Ich mag das nicht so auf dem Laufband. Ich gehe wirklich gerne einfach draußen laufen. Aber ja, sonst bin ich eigentlich immer hier im Gym.
Und die Stimmung hier ist mega. Also ich habe ja gerade schon ein paar Leute kennengelernt, die hier entweder trainieren oder hier arbeiten. Und alle waren total nett und waren auch so, ah, möchtest du auch noch was vom Bäcker? Und der ist direkt gegenüber, soll ich dir was holen? Und so. Und ich war so, nee, Leute, also alles gut, aber ich fühle mich wahnsinnig wohl. Hier steht im Flur gegenüber von der Damentoilette, die übrigens sehr top gereinigt aussah. Also ich habe das Gefühl, hier gibt es nicht ganz so viele Damen, die hier auch mal auf Toilette gehen.
Nee, wir sind nicht so viele.
Ihr seid nicht so viele Mädels, habe ich mir fast schon gedacht. Aber auf dem Flur, da ist so ein riesen Wandtattoo, da steht in dicken Buchstaben, What are you fighting for?
Ja.
Alina, für was du kämpfst, das gucken wir uns an, die nächste Stunde. Denn jetzt, nachdem wir alles Chaos hinter uns gelassen haben, können wir uns voll auf dich fokussieren. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Stunde mit dir. Zum Start habe ich immer eine kleine Überraschung dabei, nämlich einen Steckbrief, den mein lieber Kollege Conny Kleine bei uns anhand von allen Infos, die er bei uns im Sportschau-Archiv gefunden hat, zusammenstellt.
Sportschau F. Steckbrief.
Alina Dalaslan wurde am 12. August 2000 im bayerischen Illertissen geboren und ist deutsche MMA-Kämpferin. MMA, das ist die Abkürzung für Mixed Martial Arts, eine der härtesten Kampfsportarten, die wir weltweit haben. Schon mit 16 kommt Alina zum Kickboxen, weil ihr kleiner Bruder da nicht alleine hin will. Das Kunstturnen aus Kindertagen wird so zur guten Grundlage. Ohne Niederlage kommt Alina vom Kickboxen zu MMA, dem Vollkontaktsport, bei dem die Kämpferin verschiedenste Disziplinen kombinieren. Boxen ist mit dabei, Ring und auch Jiu-Jitsu. In nur 2 Jahren gewinnt Alina im Amateurbereich die deutsche Meisterschaft und die Weltmeisterschaft. Und kurze Zeit später wird sie dann MMA-Profi, von einer großen Organisation unter Vertrag genommen. Alinas nicht sportlicher Werdegang könnte übrigens nicht konträrer sein. Bevor sie sich Vollzeit dem Sport widmet, studiert sie nämlich Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht, arbeitet dazu in der Buchhaltung bei einem Autokonzern. Das mag Alina sehr gerne. Ihre Familie samt ihrer 4 Geschwister, das Gym, dicke Autos und Zerstörung. Das kann sie gar nicht leiden, dass sie noch zu wenige Trainingspartnerinnen hat. Alinas besondere Eigenschaften? Ihre Disziplin, ihr Mut, der Wille und Ehrgeiz. Fun Fact: Ein Teil ihrer Familie ist vor einiger Zeit nach Kenia ausgewandert. Und außerdem ist sie eigentlich gar nicht Alina, sondern die Löwin aus Balingen. Und bevor sie als Fighterin im Oktagon stand, hat sie genau da als Security gearbeitet. Viel Spaß mit Alina Dalaslan, der gefährlichsten Buchhalterin Deutschlands. Oder wie US-Star Dwayne The Rock Johnson sagt, I've seen a lot, she's gonna be big.
Cool. Also stimmt auf jeden Fall alles. Gut. Hat er richtig recherchiert.
She's gonna be big.
Ja, also das war erstens ein Wahnsinnserlebnis, The Rock einfach persönlich zu treffen und dann noch von ihm solche Sprüche zu bekommen, damit hätte ich null gerechnet. Also ich wusste ja, dass ich ihn an dem Tag treffen werde, ihm irgendwie die Hand schütteln, mit ihm ein Foto machen darf, aber eigentlich ist es immer so, okay, schnell, schnell weg, der Nächste ist dran. Ja. So, die Zeit ist sehr, sehr begrenzt. Aber ich habe ihm dann, ich glaube, ich habe 2 Tage vorher meinen Kampf gehabt, also es war so ziemlich nahtloser Übergang, wo wir uns dann getroffen haben. Und da hatte ich ja diesen Spinning Elbow K.O., ich weiß nicht, ob du den gesehen
hast. Ja, habe ich gesehen.
Und der war ja, hat sich ja schon ziemlich verbreitet und dann dachte ich mir, komm, ich will nicht so langweilig sein, wie der andere nur, ha, oh mein Gott und so, sondern ich dachte mir, komm, ich zeige ihm das einfach so. Er ist ja auch ein Kampfsportfan und ich meine, in dem Film ging es ja auch um Kampfsport und dann dachte ich mir, komm, hab das Video parat gehabt, hab gesagt, ey, guck mal, das bin ich und hat er richtig große Augen gemacht und Emily Blunt genauso, ey, zeig nochmal und haben mich übelst gefeiert. Es war so cool, es hat einfach ja, perfekt gepasst an dem Tag.
Ja, ein riesiges Kompliment. Ich hoffe, das Bild von euch, hast du irgendwo bei dir zu Hause in der Wohnung aufgehangen oder so?
Ey, ich habe 1000 Bilder gemacht und natürlich, das ist verewigt für immer.
Guck mal einmal kurz ganz an den Anfang. Du kommst ja eigentlich aus dem Kunstturnen.
Ja.
Weißt du noch, wann du das erste Mal Turnen warst?
Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall im Kindergartenalter, so mit 3, 4 Jahren habe ich da schon angefangen. Und ja, also es kann, also es war viel härter als Kampfsport, muss ich wirklich sagen. Ja. Also, was heißt härter? Du hast mit anderen Dingen zu kämpfen, aber jetzt einfach mal so rein von den Trainern her und wie man gedrillt wird, das ist schon eine ganz andere Nummer als Kampfsport. Natürlich, Kampfsport hat seine anderen harten Seiten und ich meine, ich glaube, wenn man erwachsener ist, dann hat man ja ein viel bewussteres Körpergefühl oder auch vom Kopf her, so man durchlebt das ja alles viel bewusster als Kind und machst halt einfach, da sind vielleicht deine Gedanken so, oh, keine Ahnung, wie gesagt, strenge Trainer gehabt oder irgendwie, wer hat jetzt den schönsten Turnanzug oder sowas. Ansonsten hast du halt dein Ding gemacht. Jetzt im Erwachsenenalter, im Kampfsport, hast du mit anderen Dingen zu kämpfen. Aber ja, Turnen hat mich echt, glaube ich, sehr gut vorbereitet auf alles, was jetzt kommt.
Damals hast du schon wie oft trainiert in der Woche?
Oh, also wir hatten 4-mal die Woche Training, 3 Stunden. Also ein Turntraining ging viel länger als jetzt ein Kampfsporttraining. Im Kampfsport machen wir so 1,5 Stunden ist eigentlich eine Einheit, deswegen mache ich auch voll auf 2 Einheiten nacheinander, also trainiere dann auch in Summe irgendwie 3 Stunden auf einmal und keiner versteht das irgendwie so ganz, aber ich bin das halt gewohnt. Wir hatten wirklich sehr, sehr lange Training. Und am Wochenende kamen natürlich die Wettkämpfe dazu. Wenn wir keinen Wettkampf hatten, dann irgendwie waren wir mit dem Kader unterwegs, Turntalentschule, irgendwie irgendwelche Lehrgänge. Und da hast du, keine Ahnung, 6, 7, 8 Stunden am Tag trainiert. Natürlich aufgeteilt, aber es war dann noch länger wie sonst unter der Woche. Also ja, es war schon eine intensive Zeit.
Ich bin gleich gespannt, was du uns sagen wirst, was du daraus alles mit zum MMA dann genommen hast, an Skills. Aber danach kam ja erstmal noch ein anderer Schritt. Das haben wir auch gerade im Steckbrief gehört, nämlich das Kickboxen.
Ja.
Da bist du gelandet, weil dein Bruder sich nicht getraut hat, alleine zum Kickboxen zu gehen.
Ja, also mein Bruder ist 5 Jahre jünger, also er war so 10, 11. Und meine Mom hat halt gesagt, hey, was soll ich jetzt mit ihm da hingehen zum Kickboxen und so. Nee. Geh doch einfach du mit, kannst du auch gleich selber mitmachen. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Sportart. Ich habe mit Turnen so mit 12 ungefähr aufgehört. Und ja, ich war schon immer sportlich. Ich habe in meiner Freizeit sehr viel einfach selber Sport gemacht. Aber ich war jetzt nicht in einem Verein angemeldet, wo ich jetzt wirklich feste Trainingszeiten habe und ja, mit einer Gruppe trainiere. Und dann dachte ich mir, okay, komm, ich hatte davor überhaupt keine Berührungspunkte mit Kampfsport, mit Kickboxen, Boxen, mit gar nichts. Natürlich, man kannte so die Klitschkos, Regina Halmich aus dem Fernsehen, aber ansonsten war da jetzt nicht viel mehr dahinter gesteckt. Aber ein Training gemacht und ich war direkt irgendwie Feuer und Flamme, genauso wie der Trainer auch von mir, weil ich, wie gesagt, gute Basics einfach vom Turnen hatte, so mein Körpergefühl einfach, meine Balance, natürlich auch die Kraft, die Athletik, und das ist natürlich eine Bombenvoraussetzung für den Kampfsport.
Und wusste dein Trainer damals, dass das eben tatsächlich, das, was du vorher dir alles beim Kurzturnen drauf geschafft hast, wirklich eine super Voraussetzung ist für den Kampfsport, oder dachte der erst, oh, da kommt die Alina, die kommt vom Kunstturnen, mal gucken, wie die sich schlägt?
Ja, also er hat damals das Studio ziemlich neu eröffnet, deswegen war er, glaube ich, schon ganz froh über jeden, der da einfach kommt und so ein Probetraining macht, weil ich glaube, wir waren damals irgendwie zu fit oder so im Probetraining. Also er war schon sehr bemüht von Anfang an, aber als er dann gesehen hat, ey, okay, die kriegt halt direkt ihr Bein hoch und da ist auch Wucht dahinter, dann war er schon gleich Feuer und Flamme und meinte so, ja, dein Bruder kann sich ruhig anmelden, aber du auch. So, weil, wie gesagt, mein Bruder war halt noch kleiner, es war so mehr Kindertraining dann, und mein Bruder hatte auch nicht, war ja nicht im Turnen oder sowas, hat ein bisschen Fußball gespielt, aber ja, er war schon mehr so, hey, ihr müsst euch beide anmelden.
Ja. Und dann warst du mittendrin. Diese Geschwisterliebe, die man bei dir auch in anderen Interviews oder im Podcast immer rausspürt, also wie dick ihr wirklich auch untereinander seid, ne?
Ja.
Haben wir auch gespürt, als wir mal auf die Suche gegangen sind nach Audiobeweisen. Das mache ich immer so, dass ich meinen Gesprächspartnerinnen so kleine Überraschungsnachrichten mitbringe von Weggefährten oder zum Beispiel von der Familie. Und in deinem Fall habe ich eine ganz süße Nachricht bekommen von deinem Bruder Malik, die ich dir weiterleiten soll. Ich hatte ihn gefragt, was er an dir besonders inspirierend findet. Und das hier hat er gesagt.
Audiobeweis. Hi Alina, ich finde es krass, wie diszipliniert du bist, wie du deinen Weg gehst. Was mich am meisten inspiriert, ist, dass du nicht nur Talent hast, sondern jeden Tag hart dafür arbeitest.
Richtig süß. Ja, das versuche ich natürlich auch. Ich bin die Älteste, ich habe 4 jüngere Geschwister. Und natürlich mache ich das Ganze für mich, das ist mein Weg. Aber genauso wie ich natürlich für alle anderen Menschen auch ein Vorbild sein will, allererster Stelle für meine jüngeren Geschwister, dass die auch ja einfach so ein kleines Vorbild sein, Motivation haben. Und das ist mir schon sehr wichtig.
So, wenn wir jetzt mal gucken, dann der Schritt eben vom Kickboxen hin zum MMA. Was sind die größten Unterschiede zwischen dem Kickboxen und MMA?
Also Kickboxen ist ja wirklich reiner Standkampf. Also man kann boxen und eben die Kicks kommen noch dazu. Es sind keine Ellbogen erlaubt. Es sind keine Takedowns erlaubt. Also quasi der Bodenkampf ist komplett ausgeschlossen vom Kickboxen. Und das ist eigentlich so der größte Unterschied, dass man Kickboxen wirklich nur im Stand ist und im MMA alles passieren kann.
Und genau. Das Surrounding ist natürlich ein anderes. Während beim Kickboxen der Boxring ähnlich aussieht wie der rote Boxring, der jetzt gerade hier hinter dir ist, ist ja beim MMA wirklich Käfigfight angesagt.
Genau.
Und der ist vor allen Dingen so hoch, damit man nicht rausfällt? Oder
genau.
Damit man das auch so ein bisschen nutzt als Tool, um Schwung zu holen? Oder?
Damit man nicht rausfällt, weil wenn wir jetzt im Ring kämpfen würden und da würden wir auf jeden Fall durch die Seile fliegen, weil man arbeitet ja auch sehr viel am Cage. Also man ist schon, man startet in der Mitte, aber ich weiß nicht, wenn du schon mal MMA gesehen hast, dann man landet sehr oft wirklich an dieser Käfigwand und da wird auch sehr, sehr viel gearbeitet und das wäre einfach ein riesen Störfaktor. Also hier im Ring, das funktioniert auch gar nicht. Man würde echt komplett rausfallen oder man kann die Techniken auch gar nicht wirklich so ausüben, wie wirklich ja an diesem Cage. Und der kann auch ziemlich wehtun. Also wenn man da dagegen knallt oder oft, wenn die Leute einen Takedown machen, haben die so ihre Hände zusammen und wenn dann die Person irgendwie so ein bisschen reibt, das ist auch so quasi wie eine Technik, um den Griff wieder zu lösen, weil wenn deine Hände so an diesem Maschendraht reiben, dann tut das auch verdammt weh. Also man kann das auch ziemlich gut für sich nutzen oder eben auch zum Wiederaufstehen. Also wenn man schon am Boden irgendwie sitzt und da nicht weiterkämpfen möchte, kann man die Wand auch gut nutzen, um aufzustehen. Also ja, das sind schon große Unterschiede.
Wenn wir schon beim Thema Schmerzen, ne?
Ja.
Welche Überwindung hat dich das am Anfang schon auch gekostet? Ich meine, klar, durchs Kunstturnen wüsstest du natürlich mit eigenem Schmerz umzugehen, wenn man sich verletzt hat oder wenn die Füße wehtun oder der Muskelkater des Todes so ungefähr. Das war dir ja alles nicht fremd. Ja. Aber dann dieses wirklich auf eine andere Person zu gehen, sowohl beim Kickboxen als auch dann ja in noch krasserer Form beim MMA. Wie viel Überwindung hat dich das am Anfang gekostet?
Geht. Also ich glaube, ich hatte da noch nie so richtig Angst davor.
Nee,
weil...
Nicht so vom allerersten Schlag im Kickbox-Training also, auf ein Gesicht.
Das ist schon so lange her, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich jetzt wirklich mal gesagt habe, ich habe da voll Angst und ich traue mich jetzt nicht, Sparring zu machen oder so. Weil am Anfang machst du ja gar nicht Sparring, du lernst ja erstmal die Techniken und... Wenn du dann eigentlich das erste Sparring hinter dir hast, also so, wie ich mich noch erinnern kann, wie gesagt, das ist fast 10 Jahre her, war das eher so, oh, okay, so schlimm ist es gar nicht. Aber ich habe mir jetzt auch davor nie so, ich glaube, entweder bist du ein Mensch dafür oder eben nicht. Ich glaube, die Leute, die da so panische Angst davor haben, ich glaube, die können das nie richtig lernen. Also sag niemals nie. Natürlich gibt es bestimmt Leute, die sich da gut überwunden haben und das auch dann einfach Sparring machen können. Aber ich glaube, du musst schon von Anfang an irgendwie so eine Grundgelassenheit haben. Und wie gesagt, eigentlich, ich habe jetzt Gott sei Dank weder im Kampf noch im Training noch nie so einen harten Schlag abbekommen, dass mir jetzt irgendwie eine Woche später noch der Schädel wehgetan hat oder so. Also ich glaube, es ist schon immer brutaler von außen her, wie die Leute das sehen, wie wenn du wirklich drinnen bist, vor allem im Wettkampf hast du so viel Adrenalin, da spürst du gar nichts. Ja. Im Training ist es ein bisschen anders, spürst du schon mehr, weil da bist du nicht so mit Adrenalin vollgepumpt. Und ich meine, ich trainiere auch sehr viel mit Männern, Männer, die kräftiger sind, Männer, die schwerer sind, von denen habe ich auch schon das, also die ein oder andere Faust oder Kick irgendwie kassiert und einstecken müssen. Und ja, ich hatte eigentlich noch nie so Angst davor. Ich bin einfach die geborene Kämpferin.
Wir hatten hier im Podcast auch Nadine Apitz zu Gast. Die habe ich besucht. Das ist ja die erste deutsche Boxerin, die für Deutschland bei den Olympischen Spielen antreten durfte vor ein paar Jahren. Und die hat erzählt, als sie angefangen hat mit dem Boxen, hatte sie erst noch ein bisschen Hemmung. Und dann meinte sie wirklich, Zitat, Freddy, und dann habe ich das erste Mal eine kassiert und dachte mir, alles klar. Ja. Jetzt leg ich richtig los. Ja. Wenn du dann das erste Mal einmal getroffen worden bist, dann denkst du dir auch, okay, nee, dann jetzt aber richtig.
Ja, dann wird man so einfach zurückgeben. Ja, am Anfang ist es auch so, dass es ein bisschen emotionaler, so, du gibst mir eine, oh, ich gebe dir zwei zurück. Ja. Aber das ist ja eigentlich genau das, was im Kampf nicht passieren sollte, dass man wirklich die Ruhe bewahrt, weil wenn man darauf so emotional reagiert, das ist ja genau das, worauf ein guter Gegner wartet, dass du nicht mehr nachdenkst und einfach nur zurückfeuerst. Und das ist halt genau der Punkt, wo man von einem guten Gegner einfach ausgekontert wird und dann ist es sehr oft das Ende. Deswegen versuche ich, es war bei mir früher natürlich auch so, man wächst da ja so ein bisschen rein, aber mittlerweile, wenn ich eine bekomme, dann ist es so, ich guck mir das Ganze an, wie bewegt er sich oder sie sich und versuche dann wirklich technisch darauf zurückzukontern.
Jetzt haben wir gerade schon gesagt, bei der MMA, du konntest ein bisschen was von deinen Kunstturn-Skills irgendwie nutzen, sei es auch Beweglichkeit und sowas natürlich wahrscheinlich, ne? Dann natürlich das ganze übergeordnete Mindset, Arbeit, Fleiß, Disziplin und so weiter. Welche anderen Sportarten sind noch hilfreich, wenn man MMA-Fighter werden will? Ich weiß von vielen, dass sie aus dem Ringen zum Beispiel kommen. Mhm.
Also ich glaube, Ringen ist im Turnen sehr ähnlich, weil das ist einfach diese physische Power, diese Koordination. Natürlich im Ringen, wenn du das als Kind gemacht hast, hast du vielleicht sogar schon mal ein bisschen mehr Vorteile, weil Ringen ist ja auch ein großer Bestandteil vom MMA. Mhm. Turnen an sich hat es nicht so viel damit zu tun. Naja, ich finde Turnen und Ringen ist sich sogar irgendwo ziemlich ähnlich, weil die Ringeraufwärmung, das sind eigentlich Turnkunststücke. Also die wärmen sich ja auch auf mit Rolle vorwärts, rückwärts, Rad, Flickflack, wie heißt denn das nochmal, Überschlag, solche Sachen. Also eigentlich ist die Ringeaufwärmung ein Turn, also Turnen. Und dann kommen halt die Takedowns und so dazu. Das hat man im Turnen nicht. Also das sind auf jeden Fall zwei richtig gute Basics. Fürs Boxen ist noch so Tanzen eigentlich gut.
Tanzen?
Ja, wirklich diese Beinarbeit. Auch Koordination und alles. Und ansonsten, ich glaube, viele Sportarten können dich gut vorbereiten, aber wenn du mich wirklich nach dem Besten frägst, auf jeden Fall Ringen und Turnen.
Wir haben von Celine, die eine Podcast-Hörerin bei uns ist, eine Frage bekommen, weil ihr könnt euch ja immer einbringen, könnt uns jederzeit eine Frage schicken über unseren Instagram-Kanal sportschauf oder per Mail an sportschauf@sportschau.de. Und Celine hat mir folgende Frage für dich mitgegeben. Sie fragt sich, was unterscheidet deiner Meinung nach eine gute von einer großartigen Kämpferin, nicht nur körperlich, sondern auch mental?
Erstmal, dass du nicht nur trainierst, weil ein Trainer es dir sagt oder so in der Trainingseinheit, sondern ich finde, ein großartiger Kämpfer unterscheidet sich auf jeden Fall dadurch, dass du dich selber quälen kannst. Das können viele nicht. Die bescheißen sich selber.
Ja.
Man muss sich wirklich selber quälen können. Wir hatten es vorhin, deswegen fällt mir das auch sofort ein, weil ich habe ja gerade Krafttraining gemacht und da haben wir so einbeinige Squats gemacht. Oder halt, ja, diese, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Auf jeden Fall so eine Kraft.
Wie geht das denn?
Diese einbeinigen, du gehst runter mit, du hast quasi Gewicht links und rechts, so Kurzhanteln.
Und stehst nur auf einem Bein.
Und stehst auf einem Bein, das andere Bein ist hinten so angewinkelt. Bulgarian Split Squats, glaube ich, heißen die.
Es klingt auf jeden Fall jetzt schon schnell.
Einbeinige Squats auf jeden Fall. Und mein Trainer war auch voll so, hey, weil wir mussten jede Runde das Gewicht steigern, weil er fragt immer, ey, wie viele Wiederholungen wären noch drin gewesen? Und ich sag so, ja, ich hätte locker noch fünf, sechs, sieben Stück machen können. Und eigentlich sollen nur noch so 2-3 drin sein, damit das Gewicht passt. Also er musste wirklich von Runde zu Runde das Gewicht erhöhen und wir sind immer noch nicht beim richtigen Gewicht angekommen. Und da war ich halt auch so, ey, ich habe mich mit dieser Übung schon selber so gequält die letzten Jahre. Glaub mir, da musst du noch einiges draufpacken. Und deswegen komme ich direkt darauf. Oder ich gehe auch selber oft gerne sprinten. Mein Freund ist ja selber Boxer und zum Beispiel, die haben diese Sprints früher mit einem Trainer gemacht, der dann wirklich die Zeit stoppt, weil du musst quasi, das sind so Tatanbahnläufe, du musst wirklich jede Runde in der Zeit schaffen, mit nur eine Minute Pause, nicht eine Sekunde länger, nicht weniger. So, du musst wirklich konsequent sein und dich halt selber bis ans Ende pushen können. Und ich mache die Sprints eigentlich sogar am liebsten alleine, weil ich bin selber mein größter Kritiker und ich würde mich niemals selber bescheißen, weil ich weiß das. Mir ist es scheißegal, ob ich jetzt vor dem Trainer gut aussehe oder nicht oder halt das richtig gemacht habe, sondern am wichtigsten ist es mir, dass ich das durchziehe und ich mache lieber noch eine Runde mehr, anstatt eine Runde weniger. Also wenn ich jetzt mal eine Runde nicht in der Zeit geschafft habe, dann mache ich zwei mehr. Also ich bestrafe mich quasi sogar selber. Und ich glaube, das ist so das, was so großartige Kämpfer ausmacht oder halt auch an sich selber zu schleifen. Ich trainiere selber nach dem Training. Ich habe irgendwie 2-3 Stunden Training hinter mir und trainiere dann trotzdem noch mal eine Stunde an irgendwas selber. Auch wenn es jetzt nichts mehr Körperliches ist, aber Koordinationsarbeit, gehe die Technik nochmal in meinem Kopf durch. Auch oft, wenn ich zu Hause bin, ich schaue eigentlich einen Film oder eine Serie ganz entspannt. Ich bin auch ein normaler Mensch, ich gucke mir auch mal was im Fernsehen an, aber mein Kopf ist eigentlich, wie war das nochmal und was muss ich noch besser machen? So dieses, weil viele, die den Sport selber nicht machen oder ja halt einfach nur irgendwie Fans sind, das nur aus dem Fernsehen kennt, denken sich, okay, MMA, Käfig, Blut, wilde Prügelei. Aber das ist auch das, was ich vorhin meinte wegen dieser Boxerin, dieses nicht emotional zu handeln, komplett bei sich zu sein. Man sagt ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft und das ist wirklich so. Und das kannst du auf so viele Sachen ableiten und sich mal damit zu beschäftigen und sich auch wirklich selber zu fragen, ey, so, was kann ich gar nicht oder was, also es gibt so viele Fragen, die man sich selber einfach stellen muss und ich sag nicht, dass ich mir die alle schon beantwortet habe, gar nicht, bin mitten in diesem Prozess, aber ich merke einfach, dass man auch da noch besser wird. Also nicht, wenn ich jetzt alle Techniken perfekt kann, heißt es nicht, dass ich trotzdem die beste Kämpferin bin. Also dieses Mentale spielt eine große Rolle und eben auch, die Basics noch zu machen. Also viele Kämpfer wollen jetzt einen krassen Drehkick lernen und die krassesten Sachen. Aber egal wie gut du bist, musst du trotzdem noch an den Basics so 1 Zentimeter weiter links, 1 Zentimeter weiter da. So, es gibt so viele Sachen, an denen man arbeiten kann und wie gesagt, einfach sich nie. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, glaube ich, weil ich so viele Sachen auf einmal erzählt habe.
Nein, aber
ich könnte auch noch viel mehr Sachen erzählen, glaube ich.
Zeit. Das ist ja das Gute.
Ja, aber ich glaube, das macht's wirklich aus, dass du nie denkst, ey, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich bin schon Weltmeister geworden, so, ich bin der Krasseste, ich muss das alles nicht mehr üben, sondern dass du trotzdem wie eigentlich der Anfänger, der im Gym reinläuft, der seinen ersten Monat hat, dass du trotzdem noch an diesen Basic feilst und da einfach immer noch genauer wirst, noch präziser wirst. Ich glaube, das macht wirklich einen großartigen Kämpfer aus, weil auf hohem Niveau sind alle Leute stark, alle sind schnell, alle sind körperlich fit, durchtrainiert. Und da kommt es ja genau auf diese Kleinigkeiten an, wer das trotzdem noch sauberer macht und wer eben auch im Kopf komplett bei sich ist und weiß, ey, wo ist meine Stärke, was kann ich nicht so gut und da wird es natürlich auch manchmal unangenehm. Man muss auch aus der Komfortzone einfach mal rausgehen. Und nicht nur immer in seinem Gym trainieren, sondern ich war jetzt 5 Wochen in Amerika, auch mal woanders hingehen. Und natürlich ist es am Anfang unangenehm. Ich war da ganz alleine. Ich kannte da niemanden. Ich habe mit den besten Leuten der Welt trainiert. Und das muss man sich erstens mal trauen und zweitens dann auch da versuchen, ey, okay, boah, das kann ich vielleicht wirklich noch nicht so gut. Da wurde ich immer irgendwie auf den Boden geholt oder sie hat mich immer mit der und der Hand erwischt. Und dann daran weiterzuarbeiten und nicht nur, ey, das kann ich gut, ich mache jetzt immer das.
Du bist einfach unglaublich fleißig auch.
Ja.
Das weiß auch dein Freund sehr gut, den du ja gerade schon mal angesprochen hast.
Ja.
Und auch der hat mir eine Nachricht für dich mitgegeben. Und zwar ist hier von Ansor eine Nachricht.
Alina inspiriert mich wirklich viele Dinge. Aber ich glaube, am meisten ist es die Arbeitsbereitschaft. Wir kennen das alle, dass wir mal keine Lust auf irgendwas haben oder einfach faul sind. Und Alina hat das auch. Aber sie kennt da einfach keine Scheu. Sie zieht es gnadenlos durch. Und das finde ich extrem stark.
Er hat recht.
Ja, jetzt gerade, wo wir uns treffen, und das ist Mittag, kommst du ja eben auch schon vom Training. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Du hast mir aber gesagt, du hast deine Trainingstasche jetzt gerade hier noch auch zum Interview gebracht, weil wir ja unsere Rubrik haben, die Taschenkontrolle. Yes. Zeig doch gerne mal, was hast du alles in deiner schwarzen Trainingstasche mit dabei, wo du sagst, okay, ohne das kann ich mein Training nicht machen.
Also, die wichtigste Sache sind natürlich, mein Gott, wo ist denn hier der zweite? Hier, das sind meine Handschuhe.
Die also werden, schwarze Handschuhe?
Genau, das sind meine Octagon-Handschuhe, mit denen kämpfe ich quasi. Die brauche ich eigentlich in jedem Training, außer jetzt natürlich im Krafttraining oder wenn ich laufen gehe, da ziehe ich die nicht an. Aber ansonsten wird mit denen meistens trainiert. Mein ganzes anderes Equipment, ich habe natürlich noch dicke Boxhandschuhe, Schienbeinschoner, Ellbogenschoner, das ist alles in der Umkleide, das würde ich in die Tasche nicht reinpassen, aber die habe ich immer dabei für den Fall der Fälle. Dann habe ich natürlich für nach dem Training ein Handbuch und hier eine Tüte mit meinen ganzen Duschsachen, Creme, alles Mögliche. Auch sehr wichtig, wenn man 2-3 Mal am Tag trainiert, dann Körperpflege ist sehr wichtig.
Wie oft duschst du dann am Tag? Auch 2 Mal?
Ja, nach jedem Training dusche ich. Egal wie viel oder wie wenig ich geschwitzt habe, ist sehr wichtig, um sich selber einfach wohlzufühlen.
Und Hygiene in einem Gym spielt ja auch eine Riesenrolle. Ne? Ich habe neulich erst wieder gehört, wie wichtig das ist, dass wenn man im Gym, ich bin jetzt kein Gymgänger, weil du weißt schon, ich bin generell kein sehr sportlicher Mensch, aber dass es total wichtig ist, dass man, wenn man irgendwo auf der Handelbank gesessen hat oder so, hinterher nochmal drüber wischt.
Ja, ne? Sollten wir groß schreiben, dass auch andere Leute das tun.
Wichtig.
Genau, dann habe ich hier noch so ein, das ist eigentlich so ein Wrestling-Ohrenschutz, den habe ich auch dabei. Den benutze ich ja fürs Ringen, fürs Grappling, ab und zu auch für Sparring, weil ich habe immer so ein bisschen Probleme mit meinem Trommelfell. Schon seitdem ich ein kleines Kind bin, irgendwie, wenn ich da so einen Schlag bekomme, der so perfekt aufs Ohr zieht, ist mein Trommelfell direkt durch. Ist jetzt erst vor ein paar Wochen in Amerika passiert, deswegen ist der wieder am Start. Ich habe ihn jetzt echt monatelang nicht benutzt. Und eigentlich, wie gesagt, ist es eher für so diese Blumenkohlohren, was du schon mal gesehen hast, wo sich die Ohrmuschel so verformt. Aber bei mir ist es wirklich für innerlich, für mein Trommelfell.
Deine Eltern, als die mitbekommen haben, jetzt machst du, also Kickboxen war ja schon das eine, aber jetzt auch noch MMA. Was haben sie gesagt?
Ja, also die haben Kickboxen damals richtig gefeiert. Und ich glaube auch, als ich ins MMA umgestiegen bin, war es nicht so schlimm. Bei denen ist so Training alles gut, aber Wettkampf war halt, da sind die nervös, wie keine Ahnung was. Aber ich kann es verstehen, weil wenn ich jetzt schon allein Teamkollege kämpfen sehe, bin ich auch richtig nervös, wahrscheinlich nervöser als er selbst. Ich kann diese Nervosität komplett nachvollziehen und diese Angst, obwohl ich es selber mache. Also ich glaube, ich hätte um mich selber weniger Angst wie um so enge Freunde, Familie, die kämpfen gehen. Deswegen kann ich das verstehen. Aber mittlerweile können sie, glaube ich, besser damit umgehen.
Aber haben sie am Anfang auch mal gesagt, Mensch, mach doch wieder Kunsttouren. Wobei das ja nicht viel ungefährlicher ist, ehrlicherweise wahrscheinlich.
Also mein Vater hat mich gefragt, willst du nicht Tennis spielen oder sowas? Ich weiß nicht, wie er auf Tennis kommt. Ich glaube, ich habe noch nie Tennis gespielt. Aber ja, es war halt so metaphorisch gemeint. So, ja, willst du nicht lieber was anderes machen? Ich glaube, egal wie alt dein Kind ist, so bleibst immer das Kind.
So, was haben wir noch in der Tasche?
Wir haben hier auf jeden Fall meinen Mundschutz. Den muss ich euch zeigen, weil der ist nämlich wunderschön. Ein schwarzer Mundschutz und hier steht auch nochmal Iron Fist mit meinem Herz, so mit meinem Symbol, sag ich mal, und mein Logo. Der ist perfekt auf mich abgestimmt, quasi so sehr professionell gemacht, weil Zähne sind natürlich auch wichtig und Mundschutz braucht man auf jeden Fall eigentlich auch fast in jedem Training und beim Kämpfen ja sowieso.
Und wie klingt das, wenn du den drin hast und damit was sagen willst? Kann man dich dann überhaupt noch verstehen? Magst du uns das mal?
Also das geht schon, aber das sieht ein bisschen blöd aus, deswegen. Deswegen mache ich den zum Reden immer raus. Der ist nur zum Kämpfen da. So, dann, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, habe ich immer meine Kopfhörer dabei. Natürlich, die habe ich jetzt nicht im Gruppentraining drinne, aber wenn ich so Sandsack mache, laufen gehe, Krafttraining mache, also alles, was ich irgendwie selber trainiere, und das habe ich euch ja vorhin erzählt, mache ich ja nach dem Training eigentlich fast immer, dass ich irgendwie noch selber was mache. Sind Kopfhörer für mich auch sehr wichtig.
Was hörst du dann so? Also ich finde ja tatsächlich, also die paar Mal, die ich im Jahr Sport mache, dann höre ich tatsächlich immer gerne so die Rocky-Soundtracks oder sowas, ne? Also sowas so richtig Klischee, aber es ist halt auch motiviert. Es pusht einen nach vorne. Was pusht dich beim Training?
Das macht mein Freund immer an, wenn ich mit ihm so, wir trainieren oft zu zweit. Mhm. Er macht dann immer sowas an. Wenn ich selber Musik höre, gerade muss ich ehrlich sagen, ich bin voll auf Michael Jackson hingeblieben, weil ich habe erst vor ein paar Tagen seinen Film angeschaut und jetzt höre ich wieder so diese ganzen alten Lieder. Aber ansonsten höre ich eigentlich im Training überwiegend Deutschrap, muss ich schon sagen. So, Deutschrap. Amerikanische Rap höre ich auch gerne, so eher sowas. Und ab und zu, wenn ich mich so richtig pushen will, höre ich auch Techno an. Ein Tennisball.
Ach, guck.
Ein Tennisball.
Willst du das auch spielen? Oder ist das
eher? Nee, das ist eher für zum Boxen machen wir das auch. Jonglieren kann ich noch nicht, übe ich. Aber auch so gibt's ganz viele Übungen. Da brauchst du meistens einen Partner dazu, der den dann fallen lässt und du fängst ihn. So Reaktionen. Oder du machst es selber irgendwie Schläge. Also es ist ganz, ganz viele Übungen. Deswegen, ja, habe ich einen Tennisball.
Guck mal, wir haben noch gerade noch drüber gesprochen. Ja. Was muss man an Skills mitbringen, um ein guter MMA-Fighter zu sein? Vielleicht auch Jonglage.
Ja.
Also einfach, weil man dann eine gute Kontrolle hat?
Ja, das ist mehr...
Koordination und Arme.
Das ist mehr so für die Konzentration tatsächlich.
Wenn wir mal gucken bei dir, du bist ja eben dann als MMA-Fighterin erstmal im Amateurbereich natürlich gestartet und hast da wirklich in kürzester Zeit eingeschlagen wie eine Bombe, hast ultra krass performt, bist dann auch Weltmeisterin geworden im Amateurbereich. Dein allererster MMA-Fight.
Ja.
Was ging da in dir vor, bevor es losging?
Also ich habe ja davor schon Kickbox- und Boxwettkämpfe gemacht, deswegen es war jetzt nicht so was anderes für mich. Es war nur was anderes in dem Sinne, klar, eine andere Sportart. Und ich habe halt den Sport zu dem Zeitpunkt irgendwie 5-6 Monate gemacht. Natürlich, im Stand war ich gut. Ich konnte Kickboxen, ich konnte Boxen, aber so mit Ringen. Und dann halt direkt gegen eine Schwarzgurt-Judoka zu kämpfen, die Nationaltrainerin in Österreich ist. Das war so das Einzige, wo ich mir dachte, okay, bin ich jetzt so weit? Weil, obviously, war ich nicht so weit. Ich war da damals, also nicht so gut am Boden, jetzt mit ihr wirklich am Boden zu kämpfen. Deswegen wusste ich, okay, ey, ich muss einfach im Stand bleiben. Mhm. Und es ist halt so, zwei Welten treffen aufeinander. Ich will im Stand bleiben, sie will unbedingt auf dem Boden. Und wer kann sich jetzt halt mehr durchsetzen?
Ja, so, und das war's. Ich habe das Video davon gesehen und du lagst ja dann irgendwann am Boden.
Ja.
Und ich glaube, viele Zuschauer dachten auch schon so, da kommt es jetzt nicht mehr raus. Sie kommt nicht mehr hoch.
Ja.
Was ging da in dem Moment in dir vor? Weil du bist ja wieder hochgekommen, du bist zurückgekommen, du hast am Ende den Kampf auch gewonnen.
Ich glaube, in der einer der schlimmsten Positionen, in der ein MMA-Kämpfer sein kann, ist der sogenannte Kruzifix. Also deine beiden Arme sind einfach auf dem Boden gepinnt und wenn du deine Arme nicht hast, dann geht nicht viel anderes. Und durch das, dass sie quasi noch auf meinem Oberkörper lag, hatte sie auch die komplette Hüftkontrolle. Also ich hatte überhaupt keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Und ich habe in dem Moment eine Sekunde gebraucht, um mich zu sammeln, weil ich meine, wir hatten davor, zwar in der dritten Runde, gegen Ende der Runde auch, ich war natürlich auch schon erschöpft und ich wusste aber, ich habe zu keiner Sekunde an mir gezweifelt. Ich wusste, ich komme da wieder raus, aber ich muss mich kurz sammeln, kurz durchatmen, um dann eben explodieren zu können. Und meine einzige Angst in dem Moment war, dass der Ref zu früh abbricht, weil bei Amateurkämpfen, bei Frauen, wir hatten beide unseren ersten MMA-Kampf, da bricht man eher früher ab, bei den Profis lässt man länger laufen. Bei Amateuren ist es so, okay, du bist da festgenagelt, du kommst nicht mehr raus, okay, Fight wird einfach abgebrochen. Ist ja auch logisch, damit man einfach nicht noch unnötigen Schaden hinzugefügt bekommt. Aber ich wusste, ey, die Schläge, die sie da gerade ansetzt, die haben überhaupt nicht wehgetan. Also mir ist nichts passiert. Und wie gesagt, ich wusste, ich habe so fest an mich geglaubt und ich habe es einfach gespürt, dass ich da wieder rauskomme. Aber wie gesagt, ich habe dann auch nur den Ref angeschaut und habe so gesagt, weißt du, alles gut, brech nicht ab.
Bitte nicht abbrechen.
Bitte gib mir noch die Zeit. Und hatte dann wirklich auch Augenkontakt mit ihm. Und ich glaube, durch diesen Augenkontakt und durch dieses, weißt du, alles gut, dass ich mir einfach dieses Signal irgendwie noch geben konnte, war okay, so, hat dann einfach gecheckt, dass ihm gerade alles gut ist und dass er noch nicht abbrechen muss. Weil ich glaube, Kämpfer, die so am Struggeln sind und nicht mehr klarkommen, die können auch keinen Augenkontakt mit dem Ref herstellen. Man blendet den ja eigentlich komplett aus. Und so hat er mir dann wirklich noch Gott sei Dank die Zeit gegeben. Und ich habe es ja dann auch im Endeffekt geschafft und bin wieder hochgekommen. Ja, also eigentlich ging nur das durch den Kopf so, brech nicht ab. Und für mich war das dann einfach so ein Ding. Mein Freund hat auch zu mir gemeint, ey, oder alle meine Trainer, ey, du hattest gerade so einen harten Kampf gegen so eine harte Nuss, sage ich mal. So eine starke Gegnerin war 10 Jahre älter als ich, Polizistin, Schwarzgurt-Judoka. Also schlimmer geht's eigentlich gar nicht im ersten Matchup für ein junges Mädchen, wie es damals noch war. Ich meine, das ist nicht so lange her, aber trotzdem so war ich da schon noch ein Baby gefühlt. Und da haben die auch gemeint, ey, die nächsten Kämpfe, so, du bist gut vorbereitet. Du hattest den Willen und du hast wirklich bis zum Schluss durchgezogen.
Also du bist einfach Wahnsinn und wahnsinnig krass durchgestartet. Danach kam ja dann die Weltmeisterschaft im Amateurbereich. Die hast du gewonnen. Ja. Was haben deine Eltern dann eigentlich gesagt? Dann war wahrscheinlich die Idee mit dem Tennis auch ganz schnell wieder beiseite geschoben, oder?
Die Weltmeisterschaft war für mich dann so ein Ding, hey, ich fahre da jetzt hin. Wie gesagt, ich hätte mir das niemals erträumt oder ich habe mir das auch gar nicht gewünscht. Mhm. Ich wollte einfach Amateurkämpfe machen und gut ist. Durch die deutsche Meisterschaft habe ich mich quasi qualifiziert für die Weltmeisterschaft und dann wusste ich, jetzt wird's ernst. Ich fliege nach Usbekistan. Irgendwo, ich bin bin irgendwo im Nirgendwo mit dem Besten der Welt und mein Ziel war so, ich will aufs Treppchen kommen. So, natürlich war ungeschlagen davor, aber ich bin gegen Mädels angetreten, die machen ihr Leben lang MMA und ich habe zu dem Zeitpunkt trotzdem nur ein Jahr, ich glaube ein Jahr habe ich trainiert oder eineinhalb, lass mich nicht lügen, und fahre auf eine Weltmeisterschaft mit Mädels, die schon Europameisterin, Weltmeisterin, keine Ahnung was geworden sind. Also es war schon sehr krass und da dann mit dem Gürtel zurückzukommen, da wusste ich, hey, okay, ich habe so ein Riesenpotenzial und habe natürlich dann auch so Blut geleckt, sag mal. Also es war einfach eine ultra geile Erfahrung, die Weltmeisterschaft. Und die hat mich gepusht, dass ich dann wirklich auch Ambitionen in dem Sport bekommen habe, dass ich sage, ey, ich will da was erreichen. Und der einzige richtige Weg war dann, zu den Profis zu wechseln, weil wenn du Weltmeisterin bist, so, wenn ich, da war ich wieder zurück in Deutschland, gegen wen soll ich hier kämpfen?
Was sind so die größten Unterschiede eben zwischen den Amateuren und den Profis?
Also du kämpfst bei den Amateuren 3x3 Minuten. Also eine Runde geht nur 3 Minuten, bei den Profis geht sie 5 Minuten. Mhm. Ich habe dir gerade schon die Profi-Handschuhe gezeigt. Die sind ziemlich dünn. Das sind 4 Unsen, kannst du mal anfassen, da ist eigentlich nichts dran.
Ja, die sind wirklich, das sind eher so wie so halbe Handschuhe.
Ja.
Man trägt irgendwie zum, weiß ich nicht, Fahrradfahren oder so.
Genau, so wie so Fahrradhandschuhe, genau. Und bei den Amateuren sind die viel dicker, also sind hier noch gepolstert, eigentlich fast wie ein Boxhandschuh. Das sind 8 Unsen bei den Amateuren. Also die Handschuhe sind viel dünner, tut natürlich auch viel mehr weh, wenn man mit denen trifft. Also es ist einfach ein viel härterer Schlag. Man hat keine Schienbeinschoner. Bei den Amateuren hast du auch Schienbeinschoner an. Genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Unterschiede so vom Setting her. Und im Kampf sind die Regeln auch ein bisschen anders. Also du darfst als Amateur keine Ellbogen schlagen und du darfst keine Knie zum Kopf bringen. Knie zum Körper sind erlaubt, aber zum Kopf nicht. Und Ellbogen sind gar nicht erlaubt. Also die Amateure werden halt einfach viel mehr geschützt. Durch die Ausrüstung einerseits, aber auch durch die Regeln im Kampf selber, was ja auch Sinn macht bei den Amateuren. Das sind auch viele jüngere Leute oder man verdient ja damit auch kein Geld. Also es ist ja einfach wirklich nur Hobby. Da kann natürlich trotzdem, kannst du mal irgendwie ein blaues Auge oder sowas haben, aber mit den Ellbogen, da hast du dann auch direkt Cuts und ja einfach viel schlimmere Verletzungen. Am Boden gibt's auch noch ein paar so Heel-Hooks, das sind so spezielle Fußhebel, wo du irgendwie dir das Kreuzband reißen kannst. Und so ist bei den Amateuren auch nicht erlaubt. Also ich sag nicht, dass bei den Amateuren gar nichts passiert, aber du bist schon viel, viel geschützter und auch die Refs brechen viel früher ab. Genau.
Es ist viel krasser.
Es ist krasser.
Jetzt hast du gerade selbst schon den finanziellen Punkt auch angesprochen.
Ja.
Du hast ja eigentlich Wirtschaftsrecht studiert, hast lange auch als Buchhalterin gearbeitet.
Ja.
Viele werden sich jetzt denken, oh, das ist, passt ja irgendwie eher so. Also kriegt man vielleicht schwer zusammen, Buchhalterin und eben Fighterin. Was würdest du sagen, sind aber tatsächlich Sachen, die du aus deinem Job damals für den Käfig irgendwie nutzen konntest? Keine Ahnung, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das sind berufliche Skills, die ich mir mal angeeignet habe für meinen Job, die ich tatsächlich auch als Kämpferin nutzen kann?
Also im Cage weiß ich nicht, aber so außerhalb, so in meinem Leben als Fighterin auf jeden Fall, meine, dass ich strukturiert bin einfach, dass ich ein gutes Zeitmanagement habe. Das habe ich alles natürlich im Studium bei der Arbeit gelernt. Man muss auch selber ein Typ dafür sein, aber viele MMA-Kämpfer sind wirklich so, ja, leben irgendwie in den Tag hinein und ich bin halt wirklich sehr strukturiert, was mein Training betrifft, was dann auch meine Fight Week betrifft, dann auch mit dem Weightcut und alles. Ich bin halt einfach ein gewissenhafter Mensch. Im Cage selber weiß ich nicht, ob das mir so geholfen hat. Aber und so drumherum auf jeden Fall.
Gibt es manchmal Momente, die du damals hattest, als du eben noch voll gearbeitet hast, auch, wo du dachtest so, ah, und heute Abend, wenn ich wieder im Training bin, dann lasse ich den ganzen Frust auf den Chef, auf die Kollegin, wie auch immer, raus.
Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Also es war schon immer ein gutes Ventil. Ja. Und vor allem, man bekommt halt mega den Kopf frei. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das selber, wenn du, egal was du machst, Abwasch, Kochen, man hat ja immer irgendwie Gedanken im Kopf. Und wenn du im Kampfsporttraining bist, du denkst an gar nichts. Du bist wirklich im Moment, du bist so fokussiert. Da überlegst du dir nicht, oh, was hat der zu mir gesagt oder was muss ich später noch einkaufen. Zum Beispiel, wenn ich manchmal selber ins Gym gehe, also ohne Trainer trainiere, einfach klassisch halt Fitnessstudio, da habe ich auch meine Gedanken. Also selbst da beim Sport machen gehen die nicht weg. Aber wenn ich hier auf der Matte bin, da ist mein Kopf einfach leer und komplett bei der Sache.
Wenn wir mal auf deinen ersten Octagon-Kampf dann gucken, eben in der MMA. Wie war das damals für dich? Ich weiß zum Beispiel von einem jungen MMA-Kämpfer, der sagte mal zu mir, ich habe alle meine Kämpfe gewonnen, bis ich bei Octagon angetreten bin. Und dann war ich von dieser Kulisse, die ja riesig ist, und weit über 10.000 Menschen, die einen zujubeln oder eben auch nicht. Da war ich wie erschlagen und habe dann tatsächlich auch verloren. Wie war es bei dir, dein erster Octagon-Kampf?
Tatsächlich gar nicht so. Muss ich echt sagen, ich glaube, vielleicht ist es so eine gottgegebene Kraft oder ich weiß nicht, woher das kommt. Die Halle ist mir auch vertraut. Du hast ja vorhin angesprochen, ich habe da auch als Security gearbeitet. Deswegen, ich muss sagen...
In Stuttgart.
In Stuttgart, genau.
Aber hast du da genau gearbeitet als Security?
Eigentlich in der Zeit davor, drei Jahre.
Also als du tatsächlich auch schon so ein bisschen selbst darauf hingearbeitet hast, trainiert hast.
Meine Kollegen meinten immer so, eines Tages sehen wir dich da drinnen.
Ja,
ja. Nee, mein Trainer meinte zu mir, ey, wenn du jetzt gleich da rausläufst, also es war schon, wir waren schon ready, sind aus der Kabine quasi in den Gang gelaufen, wo dir dann irgendwann der Startschuss gegeben wird, so ey, okay, jetzt geht's los. Und er meinte, ey, guck einfach nur den Cage an, weil natürlich, ich habe zum ersten Mal vor so einer riesen Kulisse gekämpft. Mhm. Guck einfach nur den Cage an, versuch gar nicht, das Publikum anzuschauen, weil nicht, dass du eben, wie er gesagt hat, so auf einmal erschlagen wirst davon. So konzentrier dich einfach nur auf den Cage, blende alles andere aus. Aber mein Fanblock, quasi meine Family, Friends und so, war direkt der erste, wo ich rausgelaufen bin, auf der linken Seite. Ich erinnere mich, wenn es gestern gewesen wäre. Und ich habe dann... Ich wollte zwar auf meinen Trainer hören, ich habe es aber nicht getan, weil ich habe dann so geguckt und habe halt direkt meine Mom und alle möglichen Leute gesehen und war so, ah, hi. Und als ich dann denen quasi Hallo gesagt habe und die so ja einfach realisiert gesehen habe, habe ich natürlich auch in die komplette Halle geschaut und habe alle anderen auch gesehen. Mhm. Aber es hat mich gar nicht rausgebracht. Irgendwie, ich fand es geil, das gute Stimmung. Ich wurde auch von voll vielen anderen Leuten angeführt. Ich musste sagen, ich hatte da echt, was heißt Glück, aber keiner hat mich ausgebuht, sondern im Gegenteil, entweder haben sie halt gar keine Reaktion gezeigt oder sie haben mich angefeuert. Also ich hatte auch ein gutes erstes Erlebnis.
Eine, die dich seit Jahren schon anfeuert, egal was du machst und wo du antrittst, ist seine liebe Freundin Dini.
Oh.
Auch die hat mir eine Nachricht.
Wo hast du denn die alle gefunden?
Auch die hat mir eine Nachricht für dich hinterlassen.
Audiobeweis.
Alina inspiriert mich, weil sie für mich einfach die Definition von Disziplin ist. Ich bewundere es jeden Tag, dass sie seit über 10 Jahren Freundschaft ist, immer neben ihrem Training geschafft hat, für mich eine so stabile Freundin zu sein und immer für mich präsent zu sein. Und das ist wirklich eine Persönlichkeit, die man einfach bewundert. Und ich wusste es, dass sie es irgendwann mal schafft. Ja, ich werde für sie immer so laut klatschen, sodass sie gar nicht merkt, wer nicht für sie klatscht.
Oh, richtig süß. Richtig. Ey, ich habe so eine stabile Familie und Freunde, oder? Was sagst du?
Wunderbar.
Und alle nehmen dieses Wort Disziplin in den Mund. Also ich glaube, damit kann ich mich echt am besten identifizieren.
Wie war es eigentlich für dich, als Frau in den Kampfsport zu gehen? Hast du da am Anfang mal mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt?
Eigentlich gar nicht. Also in den Gyms wurde ich immer gut aufgenommen. Also wirklich im Gym selber habe ich nie dumme Kommentare gehört. Ganz im Gegenteil. Viele waren halt eher so, boah, schon so Sachen wie, wie stark bist du für eine Frau so auf den, aber ich weiß, wie die es meinen, das war nicht irgendwie herabwertend gemeint, dass Frauen jetzt weniger stark sind, aber es ist ja einfach so, dass man körperlich als Frau niemals so stark sein kann wie ein, also eine 60-Kilo-Frau ist niemals so stark wie ein 60-Kilo-Mann. Es ist ja einfach biologisch, das ist ja nichts Negatives, sondern es ist einfach so und da habe ich ganz im Gegenteil, wie gesagt, Zuspruch bekommen, so ey, boah, du bist richtig stark, du kannst richtig gut mit uns mithalten, du bist trotzdem eine gute Trainingspartnerin, auch wenn du eine Frau bist. Also wie gesagt, so ganz im Gegenteil. Natürlich jetzt so von außen her, manche Leute, die halt selber den Sport auch gar nicht machen, so, das ist doch nichts für Frauen, aber ganz wenig und die meisten sagen das dir auch nicht ins Gesicht, das sind dann eher irgendwelche Kommentare, aber selbst die gibt's eigentlich nicht mehr. Also ich muss sagen, bei mir war es ganz im Gegenteil. Ich wurde überall herzlich aufgenommen, ich wurde von Anfang an auch ernst genommen, aber wie gesagt, ich war jetzt auch nicht so dieses, dass ich halt bei jeder Kleinigkeit dann irgendwie verletzt bin oder oh, mir tut dies weh oder das weh, sondern ich habe halt schon immer durchgezogen, härter als die Männer wahrscheinlich. Und ich glaube, daher kam auch diese krasse Akzeptanz und auch dieser Respekt, sage ich mal, weil meine Persönlichkeit, glaube ich, einfach so ist. Aber auch bei anderen Mädels, die vielleicht nicht vom Turnen kommen und so eine gute Base haben und das alles in sich haben, sondern wirklich Kampfsport vielleicht der erste Sport ist, mit dem sie anfangen und die auch von null anfangen. Aber sogar das habe ich beobachtet, hier im Gym, auch in den Gyms, wo ich davor war, dass das bei denen eigentlich genauso ist.
Ich glaube tatsächlich auch, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass Frauen eine höhere Schmerztoleranz haben als Männer.
Habe ich auch gelesen.
Weil du gerade auch gesagt hast, so, nicht wegen jedem Wehwehchen, ey, wir bleiben wir zu Hause. Ich glaube, vielleicht ist es auch tatsächlich schon sowas, eine Freundin von mir, die sagt immer so, allein schon, wenn wir den Zyklus haben und der eine oder andere hat wieder Periodenschmerzen oder dann auch sowas wie die Geburt. So.
Ja.
Wie würden Männer das wohl handeln? Erfährst du das tatsächlich auch oder erlebst du das manchmal im Training, dass irgendwie die Männer neben dir, weil du trainierst eben hauptsächlich ja mit Männern, haben wir eben auch schon gehört, dass die schon so halb umkippen oder sagen, oh, ich kann nicht mehr und du stehst dann auch ein bisschen, nein, ich, wie du ja selbst gesagt hast, ich quäle mich jetzt noch ein bisschen selber, ich zieh durch.
Auf jeden Fall, das ist fast in jedem Training so. Also die sind vielleicht wirklich körperlich stärker, ja, das kann man denen nicht absprechen, aber so vom Durchhaltevermögen, natürlich, man kann es nicht verallgemeinern, es gibt bestimmt auch Männer, die hardcore durchziehen und da auch nicht so Wehwehchen haben, aber so im Großen und Ganzen finde ich schon, dass es oft raussticht, dass ich jetzt als Frau einfach mehr in den Schmerz reingehe oder halt, obwohl ich nicht mehr kann, dann doch noch eine die Runde fertig lauf oder ja, wie auch immer. Also das fällt mir schon oft auf. Also da ist schon was dran.
Kriegst du eigentlich viele Nachrichten von anderen jungen Frauen, die dir zum Beispiel auf Instagram folgen oder so oder deine Kämpfe sehen bei Octagon, die anschließend sagen, ey, du inspirierst mich? Weil ich habe den Eindruck, ne, wir haben es ja auch eben im Steckbrief gehört, du hättest ja schon gerne auch weibliche Trainingspartnerin. So. Vielleicht holst du jetzt ja ein paar ran.
Ja, also ich glaube, ich habe da eher so für die nächste Generation vorgesorgt, dass die viel miteinander trainieren können, weil bis ich jetzt eine Trainingspartnerin habe, die heute anfängt, die jetzt mit mir auf meinem Level mithalten kann, jetzt nicht, weil ich so stark bin oder so gut bin, sondern einfach nur,
ein
man braucht da Erfahrung, um wirklich auf dieses Level zu kommen. Es wird jetzt schon einige Jahre dauern. Ich glaube, die jetzt nachkommen, die werden auf jeden Fall einige weibliche Trainingspartnerinnen haben. Und ist ja nicht so, dass ich gar keine habe. Ich habe schon welche. Aber ja, nee, ich find's total schön, dass ich da so inspirierend bin und auch ein Vorbild in dieser Hinsicht bin. Und du hast mich ja vorhin gefragt, ey, hattest du am Anfang Angst vorm Sparring oder vielleicht auch einfach in ein Kampfsportgym zu gehen? Ich kann mich einfach glücklich schätzen, dass es bei mir nicht so war, aber es gibt viele, viele Mädels, bei denen ist es schon eine Überwindung, überhaupt hierher zu kommen, geschweige denn Sparring zu machen, weil hier einfach nur Männer sind. Das ist, ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Interview gesagt, das ist wie an so einer Jungsgruppe vorbeizulaufen. Für jede Frau unangenehm, wenn du alleine, also auch für mich unangenehm, wenn da irgendwie so 10 Jungs stehen, die dich alle anglotzen und du musst so alleine an denen vorbeizulaufen, ist einfach unangenehm. Und genauso ist es ja auch in so ein Gym zu kommen, wenn hier 99% Typen sind, dann da als Frau und vor allem, wenn man noch keine Erfahrung hat. Das meinte ich ja, wenn du schon was drauf hast, ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm, weil du weißt genau, was du hier tust und was du kannst und was du nicht kannst. Aber wenn du komplett neu bist und dann noch irgendwie dumm angeglotzt wirst oder denkst, du wirst es oder bekommst einen dummen Spruch ab, ich kann mir vorstellen, dass es eine Riesenüberwindung ist. Also
was würdest du genau den Mädels, die genau vor so einer Entscheidung jetzt stehen, bleibe ich zu Hause oder gehe ich doch den mutigen Schritt und probiere es einfach mal aus, was würdest du denen raten?
Auf jeden Fall machen. Also wenn das Interesse an Kampfsport besteht, niemals irgendwie denken, was denken sich andere, wie gucken die mich an oder bekomme ich einen blöden Spruch. Also unsere Jungs sind alle so nett, wirklich, wenn irgendjemand neu ist, wir helfen denen allen, also wirklich alle. Keiner von uns würde dich blöd anschauen oder einen blöden Spruch geben. Deswegen, das wird niemals passieren. Und wenn du dann ein paar Mal da warst, nach ein paar Wochen spätestens, dann ist es, also unser Gym, du hast ja auch vorhin gesagt, du fühlst dich komplett wohl, man wird so gut aufgenommen, es ist wie eine kleine Familie und dafür kommen wir auch ins Training, um immer besser zu werden. Keiner von uns ist perfekt, wir haben auch noch was zu lernen. Klar, wir sind schon Profis, aber hier sind ja auch so viele Amateure und ich sehe es jetzt vor allem im Kindertraining, es sind, glaube ich, gefühlt auch mittlerweile mehr Mädels als Jungs und die Mädchen haben es richtig drauf und verprügeln hier die Jungs. Also auf gar keinen Fall schämen und wie gesagt, wenn das Interesse besteht, einfach kommen, einfach durchziehen und wie gesagt, das ist eigentlich wie so eine kleine Familie.
Wir haben bei uns im Podcast immer die Tradition, dass unsere letzte Gesprächspartnerin für die nächste eine Frage mitgibt. Und ich habe jetzt eine Frage für dich mitbekommen von der letzten Folge, und zwar von Katrin Marchand. Sie ist Ruderin und das Besondere bei ihr ist, und sie ist auch Skiprofi, dass sie sowohl bei Olympischen als auch bei Paralympischen Spielen mitgemacht hat, weil sie nach einem Schlaganfall sich erstmal wieder zurückkämpfen musste und auch durch den Sport wieder für sich den Weg zurück ins Leben gefunden hat.
Krass.
Und sie hat mir für dich folgende Frage mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Also ich frage mich, wenn man so eine Sportart macht, die ja wahrscheinlich von Männern eigentlich dominiert ist oder die auch als sehr männlich angesehen wird, wie das ist im Privatleben, sich dann als Frau durchzusetzen. Weil es ja häufig, eventuell, so stelle ich mir das vor, so ist, dass man dann auch im Privatleben sehr schnell so als sehr starke Person wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass jeder ja auch hinter dieser starken Fassade, die du wahrscheinlich hast, ja auch eine ganz andere Person noch ist. Und das interessiert mich, wenn man so im Privatleben damit umgeht.
Im privaten Leben jetzt so wirklich mit Freunde, Familie und so oder auch allgemein? Also ich muss direkt an was denken. Mein Trainer hat mal gesagt, ey, wenn ich mit dir unterwegs bin, egal ob es bei Octagon ist oder so, irgendwie hast du eine gewisse Aura an dir. Und sogar Männer gucken dich so ein bisschen ehrfürchtig an. Also ich glaube, man hat schon als Kampfsportler allgemein, männlich, weiblich, hat man, glaube ich, schon so eine gewisse Präsenz. Und aber an sich, glaube ich, ist es gar nichts Schlechtes. Also ich bin froh darüber, dass die mich einfach auch so... Ich bekomme einfach heftigen Respekt. So, deswegen, ja, alles gut. Aber im Endeffekt bin ich trotzdem eine Frau. Und natürlich jetzt mit meiner Family, Freunden oder mit meinem Freund oder so, bin ich jetzt nicht immer diese starke Kampfsportlerin. So, natürlich bin ich auch trotzdem eine starke Frau. Aber man lässt sich ja dann schon auch mal einfach fallen und ist einfach Frau, sag ich mal. Ja, aber ich würde es als nichts Negatives sehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es hilft mir. In meinem Leben hat mir schon immer geholfen.
Hast du manchmal auch sowas wie Selbstzweifel? Bist du manchmal auch, ja, dann doch so, dass du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie viel Druck gerade oder bin ich denn wirklich gewachsen? Schaffe ich das? Hast du manchmal so schwache Momente in Anführungszeichen?
Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht, dass immer alles perfekt ist und so. Vor allem gerade diese, nicht mal unbedingt im Kampfsport, weil ich trainiere, so, das ist meine oberste Priorität. Mein Training ist das Allerwichtigste für mich. Und ich bereite mich so gut vor, dass ich am Wettkampftag niemals an mir zweifle. Das ist, glaube ich, auch falsch, wenn du schon mit dem Gedanken gehst, so, oh, schaffe ich das jetzt? Gewinne ich jetzt wirklich und so? So, du musst schon wirklich nicht nur so tun, sondern auch wirklich selbst von dir überzeugt sein. Deswegen dahingehend nicht. Am Anfang waren diese Medientermine sehr stressig für mich, so vor der Kamera zu sprechen und viele fremde Leute zu treffen. Ich bin schon jemand, ich bin gerne in meinem engen Kreis, so mit meiner Familie, mit meinen engen Freunden. Ich habe jetzt auch nicht einen Freundeskreis von irgendwie 500 Leuten oder so und treffe mich heute mit der, morgen mit dem, übermorgen mit dem. Also ich bin schon gerne unter meinen engen Leuten und dann so wirklich in die große, weite Welt hinauszugehen und mit irgendwelchen krassen Leuten, berühmten Leuten oder auch sowas wie jetzt hier, so diesen Podcast zu machen, das war am Anfang, das wäre sehr schwer für mich. Oder es gibt ja immer dieses Cage-Interview, quasi du hast gekämpft, du hast gewonnen und dann kommt das Interview und
da wirklich... denke ich mir aber immer so, also jetzt gönn dir noch mal eine
das
kurze
ist gar nicht
Sekunde.
Schlimm.
Das du stattdessen stehst du teilweise dann auch irgendwie mit Minuten der Oberlippe und so und dann, oh, musst du noch ein Interview geben.
Ja, und wirklich, mein Ding war immer vor dem Kampf nicht, oh mein Gott, ich muss jetzt kämpfen gehen, sondern ey, was fragt er mich eigentlich danach? Was soll ich da eigentlich sagen? Also dieses, das war für mich am Anfang schwer. Jetzt mittlerweile ist es gechillt. Also ich bin da jetzt auch nicht mehr nervös davor, auch unser Podcast, alles easy. Aber das war so in meinem ersten Jahr, also letztes Jahr, das war richtig, richtig nervenzerrend. Ich habe es natürlich trotzdem durchgezogen. Ich wusste, das gehört dazu. Und vor allem im heutigen Leben so, du kannst nicht nur einfach eine gute Sportlerin sein. Du musst dein Social Media ein bisschen pflegen. Du musst dich mal ein bisschen hier im Fernsehen sehen. Auch das erste Mal im Fernsehen live. So, da gibt's nicht, ey, lass uns das nochmal neu aufnehmen, sondern du hast es dann gesagt, du hast es so gemacht und so ist es dann auch. Gott sei Dank, bis jetzt immer alles gut gelaufen. Und mir sagen auch mal viele Leute, hey, du machst es gar nicht so. Also du machst es so, wenn du es schon wirklich länger machst. Gott sei Dank. Ja. Aber das war für mich am Anfang wirklich richtig, richtig schlimm. Und jetzt so also zum Kampfsport hin, ich bin, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin einfach ein Selbstkritiker, ich bin nie mit mir zufrieden, ich kann mir auch manche Kämpfe von mir danach nicht, also schaue ich die nicht gerne an. Ich mache es natürlich trotzdem, um zu analysieren, ey, was habe ich falsch gemacht, was kann ich noch verbessern, aber manchmal, obwohl ich gewonnen habe, bin ich so unzufrieden mit meiner Leistung, dass ich das danach mir nicht mehr selber anschauen will.
Als du dich das erste Mal im Fernsehen gesehen hast, was ging
will ich auch nicht sehen. Will ich auch nicht sehen.
Hast du es dir denn angeguckt?
Ich habe es mir angeschaut, aber es ist voll peinlich. Ich weiß nicht warum, aber das ist echt für mich, also Kämpfe geht noch, aber so Interviews und so, vor allem wenn ich die dann mit jemand angeschaut habe, natürlich am Anfang habe ich mich dann mit meinem Freund zusammengesetzt oder mit der ganzen Familie so, ey, weil das war was Besonderes, so meine ersten Interviews, ich habe eine Reportage auch gemacht und so eine Dokumentation, richtig peinlich. Schaut das an, aber ich will nicht dabei sein.
Guckt es euch mal an, gibt es bei YouTube zum Beispiel auch oder in der ARD-Mediathek von den SWR-Sportkollegen. Ist eine tolle Reportage doch geworden.
Nee, die haben es auch super gemacht.
Ganz ehrlich, es ist ja irgendwie auch beruhigend, dass selbst so eine starke Persönlichkeit, so eine krasse Kämpferin, wie du es bist, auch manchmal so ein bisschen unsicher ist.
Auf jeden Fall.
Oder auch mal an sich selbst zweifeln kann. So, wir hatten ganz am Anfang ja die Frage aufgemacht, beziehungsweise der Flur hier vom Gym hat die Frage aufgemacht. Es steht da ja als Wandtattoo. What are you fighting for? Was würdest du sagen, Alina, für was kämpfst du?
Mittlerweile sind es, glaube ich, mehrere Sachen. Früher war es wirklich einfach Spaß. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Das war der einzige Grund. Mittlerweile, natürlich, wenn man sich so eine gewisse Legacy aufbauen, ich will die Beste aller Zeiten werden, 100%. So wie gesagt, durch die Weltmeisterschaft sind diese Ambitionen gekommen und von Kampf zu Kampf wird es auch immer mehr und auch immer realistischer, so greifbarer. Und was auch so, was mir richtig am Herzen liegt, ist einfach dieses Vorbild zu sein für die Jugend. Es gibt so viele schlechte Vorbilder oder ich weiß nicht, irgendwie so der Wandel der Zeit auch. Deswegen einfach da so gute Werte zu vermitteln, nicht nur, ey, ihr müsst alle Kampfsport machen, sondern einfach auch so, deswegen mache ich auch diese Interviews und diese Podcasts, weil ansonsten wäre ich so, ey, nee, ich kämpfe einfach nur und der Rest ist mir egal, ob ich jetzt berühmt bin oder nicht, ist mir eigentlich vollkommen egal, aber ich finde es einfach wichtig, wenn man diese Reichweite hat, die auch für was Gutes zu nutzen. Und du hast vorhin auch meine Familie in Kenia angesprochen, das ist auch so ein Herzensprojekt von der ganzen Familie eigentlich, da die Kinder zu unterstützen. Die haben ja quasi, für die, die es nicht wissen, ein Waisenhaus gebaut, das sind Waisenkinder und die kümmern sich komplett um die mit Kindergarten, Schule, Krankenversorgung, alles Mögliche. Es ist so ein Riesenprojekt und dann denke ich mir, ey, meine Familie ist seit 25 Jahren dort, steckt jeden Tag harte Arbeit da rein. Ich bin hier in Deutschland, was kann ich trotzdem tun, um zu helfen? Und dann versuche ich natürlich auch sowas einfach ein bisschen mehr publik zu machen und auf meine Art und Weise zu helfen. Und ich hoffe natürlich, je erfolgreicher, je berühmter ich werde, dass es auch einfach, dass ich das immer mehr tun kann. Deswegen kämpfe ich für mehrere Sachen mittlerweile.
In der nächsten Folge, da besuchen wir eine Fußballerin, nämlich Rachel Rinas. Sie ist Profifußballerin, sie ist auch Fußballkommentatorin. Welche Frage würdest du mir gerne für sie mitgeben für die nächste Folge?
Wie ist es als Frau im Fußball? Weil ich weiß auch, dass es sehr viele Vorurteile gibt und dass viele so sind, Frauenfußball gucke ich nicht gerne und so. Und ja, wie sich das vielleicht auch gerade wandelt. Weil ich glaube, es ist gerade schon immer mehr in jeder Sportart, dass die Frauen mehr supported werden, mehr geschaut werden und ja, dass es einfach publiker wird, ob das bei ihr einfach genauso ist.
Super, die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt zum Ende des Podcasts. Was würdest du sagen, was hast du aus deinem Sport bisher für dein Leben gelernt? Also wirklich mal auf so einer Metaebene. Was ist es als MMA-Fighterin, wo du sagst, das bringt mir auch tatsächlich in meinem gesamten Leben was ich mir da angeeignet habe?
Das sind so viele Sachen. Die Frage ist eigentlich, was nicht, weil irgendwie ist es mittlerweile schon so meine Persönlichkeit geworden. Natürlich bin ich nicht nur die Fighterin, ich bin immer noch Alina, aber du hast gerade schon Disziplin angesprochen und weil alle die Nachrichten, die du auch bekommen hast von Freunde, Familie und so, sagen ja auch diese Disziplin auf jeden Fall. Disziplin, Stärke und wie gesagt, das sich noch mehr mit sich selber einfach auseinanderzusetzen und jeden Tag besser zu werden. Und zwar nicht nur im Sport, sondern auch im Umgang mit anderen Menschen, einfach bewusster durchs Leben zu gehen. Und seitdem, ich interessiere mich auch voll viel für Psychologie jetzt mittlerweile. Also ich ist nicht, dass ich da mega krass die Ahnung habe. Ich lese sehr gerne Bücher darüber, höre mir Podcasts an und so. Ich glaube, das hätte ich davor nicht unbedingt gemacht. Aber weil es einfach auch so wichtig in dem Sport ist. Wir haben ja über das Mentale schon gesprochen. Einfach ein besserer Mensch zu sein, glaube ich. Ganz allgemein, ja.
Ja, und wenn wir nochmal aufs Mentale auch gucken, eben dieses sich durchboxen müssen.
Ja.
Und eben auch aufzustehen, wenn man am Boden liegt, wie du damals 100%. Bei deinem Kampf, und trotzdem nicht aufzugeben.
Ja, ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Sachen, egal was man tut, dass man einfach durchs Leben geht und immer an sich selber glaubt und durchzieht, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft oder wenn auch von außen irgendwie was Negatives kommt, dass man einfach bei sich selber bleibt und seine Ziele verfolgt.
Also wir wünschen dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Zielen. Fünfmal standst du ja schon bei Octagon im Käfig, hast gewonnen. Der nächste Fight steht bald an, in Berlin dann in dem Fall. Da drücken wir dir natürlich wieder sehr die Daumen und hoffen, genauso wie du, dass du irgendwann die Beste der Welt wirst. Dann besuchen wir dich bitte wieder hier im Gym.
Auf jeden
Fall. Jetzt zum Schluss musst du mir erstmal noch folgende Frage beantworten beziehungsweise folgenden Satz beenden. Ohne Sport wäre mein Leben
unvollständig. Unvollständig ist, glaube ich, ein gutes Wort.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Vielen Dank euch wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr noch Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen oder ihr uns einen Kommentar oder eine Frage da lassen wollt, dann schreibt uns gerne an sportschauf@sportschau.de oder über unsere Instagram-Seite sportschauf. Natürlich könnt ihr den Podcast auch immer sehr gerne abonnieren oder auf Social Media mit euren Freundinnen und Freunden teilen. Und zum Schluss gibt's wie immer von mir für euch noch eine Podcast-Empfehlung. Dieses Mal das Imperium Pamela Reif. Workout zur Macht. Dieser Podcast dreht sich eben um eine Frau, die wirklich Beispielloses geschafft hat. Denn ihren Job hat sie selbst erfunden. 2012 als 16-Jährige postet Pamela Reif zum ersten Mal Selfies und wird zur Markeninfluencerin. Und das noch bevor der Begriff überhaupt erfunden worden ist. Anschließend geht es mit ihr steil bergauf. Fitness-Ikone, Model und schließlich Markenqueen von einem Millionen-Imperium. Wie kam sie überhaupt auf die Idee? Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Wer hat sie unterstützt? Zum ersten Mal sprechen Berater und Geschäftspartnerin ganz persönlich über Big Business, über krasse Disziplin, über Vision und einfach das Phänomen Pamela Reif. Den neuen Podcast, das Imperium Pamela Reif, gibt's ab sofort in ARD Sounds. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.